Der Schriftsteller Marco Martin hat letztes Jahr im Herbst im Schloss Bellevue in Berlin für Aufsehen gesorgt mit einer kontroversen Rede, in der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dessen duldsame Politik gegenüber Putin vorgehalten hat. In seinem neuen Essay weitet er jetzt die Kritik aus, beleuchtet die Bedeutung der Freiheit als Zeitzeuge. Er selbst war als junger Mann ja im Mai 89 wegen Hochschulverbots und als Kriegsdienstverweigerer aus der DDR ausgereist. Freiheitsaufgaben heißt dieser neue Essay, stellt er heute Abend in Potsdam vor. Und ich freue mich sehr, mit Marco Martin spreche ich jetzt auf Radio 3. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Ihre Rede im November 24 da in Bellevue zum Jahrestag der friedlichen Revolution in der DDR, die ist damals viral gegangen. Eigentlich hatten Sie den Auftrag, an den Mut der ostdeutschen 89er zu erinnern. Wie spontan war denn damals der Impuls von Ihnen in dieser Rede, den Bundespräsidenten zu kritisieren?
Naja, zur kleinen Korrektur, wir leben ja zum Glück in einer freiheitlichen Demokratie, wo Schriftsteller keinen Auftrag bekommen. Das heißt, ich habe eine, Einladung bekommen, zu einer Rede zu halten zum 35. Jahrestag der Revolution und da über das deutsch-deutsche Kladderadatsch nun wirklich alles gesagt ist und auch von jedem, war es für mich wichtig, vielleicht ein bisschen die Perspektive zu weiten und die Frage zu stellen, ist 1989 wirklich die Freiheitszäsur, als die wir sie seit Jahren dann belobigen und in Sonntagsreden preisen? Oder war es vielleicht nicht doch nur ein kurzes Durchatmen zwischen, fast schon pathetisch gesagt, Dunkelheit und Dunkelheit? Und die anschließende Frage ist dann, wie robust ist Freiheit? Wer hat die Freiheit 1989 erkämpft? Und da ist es natürlich ganz eindeutig, es waren die polnischen Arbeiter um Solidarność, die Anfang der 80er Jahre schon im Grunde genommen die ersten Steine aus der Berliner Mauer herausgeschlagen haben. Und es war natürlich die entschiedene Politik der damaligen US-Administration, die den Sowjets gezeigt hat, dass ihr Imperium auf dünnen Füßen steht. Und daran zu erinnern, war für mich wichtig. Und gleichzeitig natürlich auch daran zu erinnern, wie in dieser Bundesrepublik, die sich, sagen wir mal, auch im westlichen Teil des Landes als hyperreflektiert und superschlau immer gern darstellt, auch das Unverständnis weit verbreitet ist, was den russischen, also jetzt nicht mehr sowjetischen, aber russischen Revanchismus betrifft. Und ja, da habe ich dann Bundespräsident Steinmeier dann direkt ansprechen müssen, weil er ist ja auch nicht duldsam gewesen gegen Putin. Es war eine aktivistische Politik, die Deutschland in eine ungeheure Abhängigkeit geführt hat. Ein Fall für Untersuchungsausschüsse, zu denen es allerdings nicht kommen wird.
Ihre Kritik hat Steinmeier damals nicht gefallen. Sie wurden für ihren Mut allerdings gelobt und die Zeit hat ihre Rede sogar als eine Sternstunde der Demokratie bezeichnet. War dieser Auftritt, diese Rede der Auslöser, dass Sie sich jetzt eingängig nochmal mit diesen Themen beschäftigen, mit Mut, mit Freiheit, mit Osteuropa?
Ja, das war der Auslöser, wobei die Vokabel Mut ist nicht etwas, die ich mir ans Revers heften müsste. Mut ist etwas, was in der Ukraine verortet ist. Bei den Soldatinnen und Soldatinnen der ukrainischen Armee und bei der gesamten Zivilgesellschaft, die nicht aufgeben, trotz der russischen Totalangriffe seit 2014, damit hat es ja begonnen. Und ich habe bei der Rede, ich muss es nochmal sagen, wirklich nur das Selbstverständlichste gesagt. Auch das, was alles, was schon auf dem Tisch liegt, Osteuropa-Wissenschaftler, Historiker, Intellektuelle aus Osteuropa, Politiker haben das seit Jahren gesagt, haben gewarnt vor dem Nord Stream 2 Projekt, haben gewarnt vor der Komplizenschaft Berlin, Moskau. Ich habe also nichts Neues gesagt, nichts Originelles und mutig war das schon gar nicht. Ich habe ja nicht riskiert, dass ich irgendwie in den Kellern des Bellevue-Schlosses verschwinde.
Und trotzdem ist natürlich Mut ein Begriff, wir hören das auch gerade in Ihren Ausführungen, mit dem man sich beschäftigen kann, auch muss, auch in Abgrenzung. Der eine Mut der andere Mut. Es gibt da unterschiedliche Abstufungen, wie Sie auch gerade beschreiben. In Freiheitsaufgaben in Ihrem neuen Text verknüpfen Sie jetzt biografische Reflexionen mit literarischen, mit historischen Streifzügen auch. Das ist ein sehr persönliches Werk geworden, politisch natürlich sowieso. Und Sie beginnen da mit Ihrem Lebensweg. Da tauchen Namen auf von Manes Sperber zum Beispiel, jüdischer Schriftsteller, Psychologe, von dem polnischen Oppositionellen in den 80ern, Bogdan Borusewicz, und auch von dem DDR-Schriftsteller Jürgen Fuchs. Wer hat Sie da geprägt und warum?
Ja, ich hatte Glück, dass ich Leute getroffen habe, die mich geprägt haben, ohne irgendeinen pädagogischen Eros oder irgendwelche subtilen Manipulationsstrategien. Ich denke an meinen 1999 mit gerade mal 48 Jahren verdammt früh verstorbenen Kollegen, Freund Jürgen Fuchs, der 1977 aus Stasi-Haft ausgebürgert wurde, nach West-Berlin kam und den ich dann nach 89 traf. Und Jürgen Fuchs war dann auch einer derjenigen, der trotz seines schon beeindruckenden Werkes über seine Prosa, über die DDR, über die Armeeerfahrungen auch jetzt nicht jemand war, der nur von sich gesprochen hätte, sondern mich wiederum auf andere hinwies, auf den 1984 in Paris verstorbenen Individualpsychologen Manes Sperber, den Sie jetzt eben erwähnt haben, und jemand, der gegen die Faschisten, gegen die Nazis gekämpft hat, als Freiwilliger in der französischen Armee und gleichzeitig als ehemaliger Kommunist ein sehr klares Verständnis hatte der Binnenwelt dieses sowjetischen Systems, der dann, ja, also man würde sagen, ein sozialliberaler, kalter Krieger war, obwohl kalter Krieger ja nichts Negatives ist. Kalte Krieger sind diejenigen, die verhindern, dass es einen heißen Krieg gibt, und ein reflektierter Intellektueller. Und ich hatte eigentlich immer das Glück, dass ich von Menschen, die ich getroffen habe, wieder auf andere hingewiesen wurde. Und zwar nicht im Stil von, das musst du lesen, das wird jetzt deine Bibel sein, hier hat jemand den Durchblick, sondern Menschen, die gerade den Durchblickern sehr skeptisch gegenüberstehen. Es gibt diesen wunderbaren Satz von Manes Sperber, der sagt, auch wer gegen den Strom schwimmt, schwimmt im Strom. Das heißt, immer wieder ein Hinterfragen des eigenen Referenzsystems, und das tut natürlich auch eine Gesellschaft gut, dass man immer fragt, wie sind wir drauf? Wie ticken wir? Was nehmen wir nicht wahr? Wo sind unsere blinden Flecke?
Das ist natürlich unbequem, sich immer wieder zu hinterfragen und eine ganze Gesellschaft zu hinterfragen. Vielleicht auch eine Ursache dafür, in Ihrem Essay stellen Sie der deutschen Demokratie, jetzt 35 Jahre nach der Einheit, eher eine schlechte Note aus. Was macht Ihnen da am meisten Sorgen?
Ja gut, die Basis ist natürlich weiterhin da. Also ich bin, als ich 1989 in die Bundesrepublik kam, ich habe mich hier sofort pudelwohl gefühlt. Nicht, weil ich ins Paradies gekommen wäre, sondern weil ich in eine Debattendemokratie gekommen bin. Und einen der sozialsten Staaten und einer der sichersten Staaten der ganzen Welt, was es heute noch ist. Was ich allerdings vermisse in Ost und West, ist ein Bewusstsein dafür, dass eine Zivilgesellschaft, wie wir sie zum Glück haben, nie und nimmer allein mit zivilen Mitteln verteidigt werden kann. Dass die Basis einer friedlichen Gesellschaft natürlich die Abschreckung derer ist, die nicht friedlich sind. Und ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass diejenigen, die uns heute noch erzählen, dass man gegenüber dem mordgierigen Kreml-System Konzessionen machen müsste, dass man deren Perspektive mit in den Blick zu nehmen habe. Das sind die gleichen Leute, die mit Blick auf die AfD Ähnliches sagen. Es sei zu spät für ein Verbot, es sei zu früh für ein Verbot, man dürfe doch jetzt nicht alle kriminalisieren. Das heißt, es ist eine verwaschene Rhetorik, die dann allerdings nicht im Rhetorischen verbleibt, sondern dazu führt, dass man nicht genug gewappnet ist gegen die Demokratiefeinde im Inneren und im Äußeren. Und da ist gerade für Menschen, die das Heterogene, die das Zivile, die das Ironische mögen, klare Kante wirklich absolut notwendig, ich würde sogar sagen lebensnotwendig.
spreche hier auf Radio 3 mit dem Schriftsteller Marco Martin. Freiheitsaufgaben heißt sein neuer Essayband, sein neues Buch. Herr Martin, deutschen Politikern werfen Sie davor, Osteuropa nie so richtig verstanden zu haben, beklagen eine zögerliche Unterstützung für die Ukraine schon 2014, auch einen Kuschelkurs gegenüber Russland. Wie erklären Sie sich denn dieses mangelnde Verständnis? Ist das schlicht politisches Kalkül oder also wirtschaftliche gemeinsame Interessen? Stichwort Nord Stream, was meinen Sie?
Ja, da kommt alles dazu. Hinzu kommt, dass man knietief im Morast der Geschichte steckt, dass man schon immer die Tendenz hatte, die großen Linien zu ziehen zwischen Berlin und Moskau und die Länder dazwischen als Territorien, als Verfügungsmasse zu missverstehen. In Polen hat man da ein sehr klares Bewusstsein. Es gab ja die polnischen Teilungen, an denen Russland und Preußen und Österreich beteiligt waren, was dazu führte, dass die polnische Nation bis 1918 nicht mehr existent war. Und diese Erfahrung als Nation nicht existent mehr sein zu dürfen aufgrund der Entscheidung von Nachbarn. In diese Gestimmtheit muss man sich einfühlen. Man muss sich auch einfühlen in die Erfahrungen der baltischen Demokratien, die sich sehr wohl erinnern, wie es ihnen ergangen ist unter der sowjetischen Okkupation, unter den Massendeportationen und der Massendeportation von Abertausenden nach Sibirien, den Massenerschießungen und so weiter, dass man einfach dann auch mit dem Blick auf den Zweiten Weltkrieg sich angesichts der deutschen Menschheitsverbrechen in der Sowjetunion irgendwie nur verantwortlich fühlte für das Wohl und Wehe des Nachfolgestaates Russland und verdrängt hat, dass die schlimmsten Verbrechen der Wehrmacht, der SS, im Gebiet des heutigen Weißrusslands und im Gebiet der Ukraine stattgefunden haben. Also das, was Timothy Snyder als Bloodlands bezeichnet. Das heißt, eine historische Blindheit, die dazu führt, dass man bis heute irgendwie die osteuropäischen Länder als Störenfriede wahrnimmt, die unseren guten Beziehungen zum Gaslieferanten Russland im Wege stehen. Und das ist natürlich nicht nur eine Dummheit, sondern es ist auch eine fortgesetzte Infamie, die besonders sichtbar wird, in dem Maße, wie Deutschland sich ja immer bis heute als Weltmeister der Erinnerung und des leeren Ziehens aus der Geschichte geriert. Und da ist natürlich ein großes Maß an Vergessenheit, Selbstvergessenheit und Heuchelei dabei.
Ihr Buch heißt Freiheitsaufgaben. Es geht da natürlich um den Begriff der Freiheit, den Sie von unterschiedlichen Seiten beleuchten. Herr Martin, was ist Freiheit für Sie?
Es gibt natürlich ungeheuer viele einander ergänzende Definitionen von Freiheit. Und ich bin ja kein Politikwissenschaftler und kein Historiker. Ich habe jetzt auch kein Ratgeberbuch geschrieben. Aber was immer wieder auffällt, ist dieses, ich würde sagen, etwas rabulistische in Gegensatz bringen, Freiheit und soziale Gerechtigkeit, die Sache ist, oder soziale Chancengleichheit. Die Sache ist natürlich eigentlich ganz einfach. Um über soziale Verbesserungen zu diskutieren und sie ins Werk setzen zu können, braucht es eine pluralistische Demokratie, das heißt eine freiheitliche Gesellschaft. Das ist die Basis. Ohne Freiheit gibt es auch nicht die Möglichkeit zu streiten und sich für mehr soziale Verbesserungen zu engagieren. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auf der libertär-neorechten Seite einen völlig verschmierten Freiheitsbegriff im Sinne von, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht und Hauptsache keine Bürokratie, keine Regularien. Wir haben das bei Elon Musk, wir haben das bei den Silicon Valley Billionären, dieser Wunsch, möglichst wenig Staat und dann ist die Freiheit für alle garantiert. Und das ist natürlich auch eine Erzählung, die letztlich nur dazu führt, Menschen wieder in Abhängigkeit zu bringen. Also diese Gefährdungen der Freiheit sind ungeheuer stark und ich habe versucht, diese verschiedenen Gefährdungen zu skizzieren, um auf sozusagen ex negativo dann vielleicht auch schraffieren zu können, was Freiheit ist.
Und Freiheitsaufgaben heißt Ihr Buch. Haben Sie ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Der Schriftsteller Marco Martin auf Radio 3. Freiheitsaufgaben ist im Tropenverlag erschienen. 176 Seiten, 20 Euro kostet es, das E-Book 15,99. Und heute Abend stellt das vor im Brandenburg Museum in Potsdam. Das ist eine Lesung mit Podiumsgespräch in der Reihe Schwellen, Werte, politische Kultur in Brandenburg. Mit ihm, mit Marco Martin, mit Katharina Mischenko und Michael Brack, moderiert von Anastasia Tichomirova. Um 19 Uhr geht's los, der Eintritt ist frei. Online anmelden sollten Sie sich auf der Seite des Brandenburg Museums. Und am 2. Oktober ist Marco Martin zu Gast in unserer Debattensendung Der zweite Gedanke, 19:30 und als Podcast im Netz auf Radio 3.